1. Mose 48. Ich wollte über den Segen jetzt, 48. Danach wurde Josef gesagt, siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm mit sich seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim. Da wurde Jakob angesagt, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett und sprach zu Josef, der allmächtige Gott erschien mir zu Luz im Land Kanaan und segnete mich. Und sprach zu mir, siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren und will dich zu einer Menge von Völkern machen und will dies Land zu eigen geben, deinen Nachkommen für alle Zeit. Ich frage mich natürlich auch manchmal, ob es gut ist, wenn wir immer so ein ganzes Stück lesen oder ob einfach immer wieder die Erklärung auch dazwischen reinpacken sollen, ist ja auch eine Idee. Der Jakob liegt im Sterben. Ist ja was Schweres, alt zu werden. Heute hat eine unserer alten Kranken gesagt, wird's nicht endlich morgen, das war um Mittagszeit, gell, und wenn man auch schon mit den Zeiten, dann habe ich gesagt, jetzt ist 4:30, oh, noch ist noch lang, bis morgen wird. Es wird einfach schwer, der Weg ist lang, man ist müde. Das Alter eigentlich bewusst zu erleben, ist sicher das Katastrophalste in unserer Zeit. Ich habe das schon als Vikar gemerkt, dass dann viele sagen, wir bauen den Fernseher auf, dass man das bis zum Schluss das vergisst. Ich habe mir fest vorgenommen, für die Todessonntagspredigt muss man das merken, was vor ein paar Tagen die Freundin von diesem Modefotograf, der in diesem TWA-Flugzeug ums Leben kam, gesagt hat. Die Freundin hat nämlich gesagt, ich hoffe nur, dass er im letzten Moment nichts gespürt hat und sein Champagnerglas fest in der Hand hielt. Das ist ja der Wunsch der Leute, dass man nichts mehr merkt. Die Idee, dass dann das ganz große Glück kommt mit der Todesstunde, ist ein absurder Gedanke, wie die Leute bloß so blind sein können. Es muss doch irgendwann auf die Menschheit auch ein Schrecken fallen. Was kommt dann? Sind da die Dämonen? Oder was ist dort in jener jenseitigen Welt, in die ich falle? Der moderne Mensch ist so oberflächlich und so blind, wie man sich schlimmer nicht mehr vorstellen kann. Aber dieses Wort von dieser Freundin gibt so Treffendes wieder, was natürlich alle Leute denken, denen ich auch begegne. Im Grund ist das Alter natürlich so, ohne Christenhoffnung nicht zu bewältigen. Und es gibt auch in allen Religionen, so gibt es ja gar keine Hoffnung. Die Wiedergeburt, von der die ostasiatischen Religionen sprechen, ist das Grausamste. Noch einmal im Slum aufwachsen, noch einmal hungern, das können Sie mal vorstellen. Das ist bei uns in unserem Wohlstand eine sehr schöne Idee, aber dort ist es eine grausame Idee. Und jetzt ist uns das so toll geschildert, die Bibel hat kaum Sterbegeschichten, weil sie auch nicht will, dass wir um Sterben sehr viel Geschichten machen. Ja, oft merkwürdig, da hat man sich gerade noch gestritten und dann wird ein Mensch weggerufen oder man war mit dem Essen, da fällt einer um und ist tot und so. Sie wissen ja, wie es so geht beim Autoverkehr. Aus welchen Lagen werden wir herausgeholt? Ganz furchtbar neulich bei dem Rechtsanwalt in Florida, der ermordet wurde. Der hat zu seiner Frau gesagt, er will ein Bier trinken. Und da ist er da so eine Stätte gegangen, wo er Hure getroffen hat. Und da haben die ihm aufgelauert. Und da geht es durch alle Zeitungen durch. Manchmal sind wir erwischt. Das wollte er nicht, dass das rauskommt. So ist ja beim Tod manchmal so schrecklich, gell? Bin ich bereit, dem Herrn entgegenzugehen? Ist mein Leben geordnet? Bin ich jeden Augenblick fertig oder ist in meinem Leben noch so viel durcheinander? Und dann ist so herrlich bei diesen Gestalten, wo es die Bibel schildert, beim Jakob, wie er noch im Alter nicht der schwache Mensch ist. Das heißt, er nimmt nochmal die ganze Kraft zusammen. Er setzt sich in seinem Bett auf. Dabei ist er bloß noch ein Häufle Elend. So ist der Mensch. Staub und Asche. Und dann leuchtet sie über diesem alten Menschen noch einmal auf. Den großen Segen. Es war Schönes, wenn Sie noch Menschen im Sterben segnen können. Vielleicht kennen Sie den Brauch. Vielleicht haben Sie es noch erlebt bei sich mal, dass ein Sterbender Großvater oder so sie gesegnet hat. Aber tun Sie es doch. Wenn Sie wissen, es geht bei mir zu Ende, ich möchte noch euch einen Segen vermitteln. Sie wissen, dass ich sehr viel von diesem Magister Helmut Freihalt, das ist ein Balte gewesen, ein Theologieprofessor, der dann in Bethel gelehrt hat, ein ganz tief frommer Mann. Der hat hier in seiner Auslegung geschrieben, es rächt sich bitter, dass die Kirchen und die Christen immer wissen, dass wir fluchen dürfen im Namen Gottes und segnen. Dass wir Menschen das Heil wegnehmen können, versperren können. Wir können auch den bösen Mächten, die uns bedrohen, dürfen wir einen Stopp zusprechen. Ihr habt keinen Raum. So schön in dem Lied von Christian Skrifer, der lieben sonnelichten Pracht, ihr Höllengeister, packet euch weg, ihr habt hier nichts zu suchen, das meint er. Ich darf im Namen Jesu gebieten und sage, hier ist nichts da für euch und ich darf segnen. Ich verfüge über Kräfte, das sind doch nicht bloß Wünsche, sondern das ist was ganz Großes. Christen sind Segensträger und es ist im Neuen Testament noch einmal unterstrichen, wo Christus in uns wohnt, kommt ein Segen in ihr Haus, in ihre Familie, in die Umgebung, in der sie leben. Ich will das ganz bewusst machen, Herr, lass mich zum Segen sein. War doch schon beim Abraham mit der Bestimmung, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Andere sollen durch dich die Nähe Gottes erfahren. Und jetzt nimmt das ganz bewusst noch ein Stückchen höher. Er will die Söhne vom Josef mit hineinstellen unter den großen Vätersegen. Das ist etwas, was wir nicht können, der Israel-Segen. Abraham, Isaac, Jakob. Und jetzt geht es vom Jakob auf die Söhne über. Und er wird für den Josef werden Manasse und Ephraim gesegnet. Die sind nämlich geboren im Ausland. Und das war bei den Israelis immer früher ein Problem, ist man dann überhaupt im Volk Gottes integriert? Sie sehen das Problem vielleicht gar nicht so. Das war ja auch so, dass Gott sehr gebunden war an dieses Land. Ich bin überzeugt, dass er für Israel auch sehr genau dieses Land erfüllt. Es hat ja immer wieder auch bei uns Christen gegeben, die versucht haben, die Landverheißungen der Bibel zu haben, die sind überholt. Und wir haben das ja erst in unserer Generation so überwältigend erlebt, wie Gott nach so vielen Jahren, nach 2000 Jahren, die Verheißungen der Landnahme wieder erfüllt, die dann in der Zeitung mit dem blöden Satz kommentiert werden, Israelis leiten den Anspruch auf das Land aus der Bibel ab, wie wenn das so was ganz Hirnverbranntes wäre. Ich bin überzeugt, dass das alles Heilsgeschichte Gottes ist mit dem Netanjahu und was da alles in Israel gegenwärtig abläuft. Auch mit der Zusammenballung des Islam und allem, was noch kommen wird an den letzten Trübsalen. Aber was wichtig ist, diese Enkel von dem Jakob, die Söhne von dem Josef, werden hineingenommen in den Segen, darum wird ihnen das zugesprochen. Vers 5. Deine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägypten, ehe ich hergekommen bin zu dir, die sollen mein sein, gleich wie Ruben und Simon. Er will sie adoptieren, rechtlich gesprochen. Sie sollen wie die Söhne sein. Und wir finden dann Ephraim und Manasse als Stammesnamen in Israel. Sie gehören zu den 12 Stammesnamen, weil Levi hat ja seinen Anteil verloren. Darum Ephraim und Manasse. Die du aber nach ihnen zeugst, sollen dein sein und gesandt werden nach dem Namen ihrer Brüder in deren Erbteil. Die anderen haben nicht Teil am Volk Israel, sondern nur die zwei Söhne, die geboren wurden in der Vertreibung Josefs nach Ägypten. Die sind aufgenommen ins Volk. Man hat ja immer beim Jakob ein bisschen der Atem angehalten. Es war ja viel auch irgendwo sehr menschlich. Sehr menschlich war ja, wie er den Segen sich erschlichen hat. Oder sehr menschlich war, wie er diese Rahel geliebt hat. War ja für die Lea auch nicht leicht. Man hat ja im Leben manche Wunden zu tragen. Und auch die Bibel gleicht es gar nicht aus. Was hat die arme Lea gehabt? Und Gott hat ihr gegeben, dass sie viele Kinder kriegen konnte. Und die Rahel hat keine gekriegt. Aber dafür war sie ungeheuer attraktiv. Oder er hat was ausgestrahlt. Merkwürdig. Und das ist ja Geheimnis Gottes. Sie kommen an diese Spur, die Bibel lässt so stehen. Und auch der Jakob war ja bis zum Schluss in der blöden Sache, dass er auch den Benjamin so bevorzugt hat. Sein Liebling. Soll man ja nicht machen. Seinen Jüngsten dann noch so verwöhnen. Und Gott hat ihn weggenommen. Hat ihm Stück um Stück, hat ihm die Rahel weggenommen. Das macht Gott ganz absichtlich in seinem Erziehungsprozess. Und das sollte mir Christen also nie in den Mund nehmen. Warum? Weil Gott das mit Vorliebe tut, dass gerade die Rahel noch im Straßengrabe im Staubige sterben muss, in Bethlehem. war schon furchtbar. Bei der Geburt. Natürlich hing das Herz des Vaters da. Und er war so schwer, dass er gerade den Benjamin wieder nach Ägypten mitnehmen muss. Es ist eine Pädagogik Gottes, wie er uns das wieder aus der Hand windet. Und jetzt zeigt Gott nochmal, es geht doch eigentlich darum, dass ich teilhabe an der Segensgeschichte Gottes. Und das will ich Ihnen alle groß machen, wenn Sie das als Lebensziel bei sich haben. Ich möchte teilhaben an der großen Segensgeschichte Gottes. Steht ja gar nicht dran, wo hat er Jakob Ewigkeitshoffnung gehabt. Er wusste nur, dass die Heilsgeschichte mit seinen Nachkommen weitergeht. Und da will er mitbeteiligt sein. Und wenn wir segnen, verfügen wir über solche Kräfte und Mächte, ist ungeheuer. Was wir tun dürfen, wie wirklich der Jakob seinen Enkeln, Manasse und Ephraim, das geben darf. Und er sagt noch einmal, diese ganze Geschichte, die ich gerade erzählt habe, als ich aus Mesopotamien kam, starb mir Rahel im Lande Kanaan. Er ist sich dessen bewusst auf dem Sterbebett. Da kommen ja die Sachen alle nochmal, die großen Verwundungen des Lebens. Und er merkt, als es noch eine Strecke wegs war nach Ephrata, und ich begrub sie dort an dem Weg nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Auf dem Sterbebett kommen uns alle die Erinnerungen auf und die Sachen, die wir ganz schwer abgelegt haben. Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach, wer sind die? Josef antwortet seinem Vater, es sind meine Söhne. Er sieht natürlich nicht mehr klar, Brill hat es keine gegeben. Die Söhne, die mir Gott hier gegeben hat, er sprach, bring sie her zu mir, dass ich sie segne. Denn die Augen Israels waren schwach geworden vor Alter und er konnte nicht mehr sehen. Und Josef brachte sie zu ihm, er aber küsste sie und herzte sie und sprach zu Josef, siehe, ich habe dein Angesicht gesehen, was ich nicht gedacht hätte, und siehe, Gott hat mich auch deine Söhne sehen lassen. War für ihn ein ganz großes Wunder, wie Gott ihm das eine weggenommen hat und immer mehr weggenommen hat, bis er zum Schluss sagt, ich kann nur mit Schmerz in die Grube fahren. Dann merkt er doch, dass Gott sein Leben gestaltet. Und zwar viel wunderbarer, als er verstehen kann. Hatten wir gestern die Losung, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Es ist ja ganz wichtig, dass es könnte sie alles bestätigen, wie Dinge, die wir eigentlich nicht überschauen konnten und später zu ganz großen Segenszeiten werden. Gott hat eine merkwürdige Art, wenn er es wirklich in die Hand nimmt, uns damit zu beschenken. Und Josef nahm sie von seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde. Da nahm sie Josef beide Ephraim an seine rechte Hand gegenüber Israels linker Hand. Und Manasse an seine linke Hand gegenüber Israels rechter Hand und brachte sie zu ihm. Der Josef hat ja gedacht, der Jakob ist jetzt ein alter, schwacher Mann, Alzheimer lässt grüßen, jetzt muss ich noch ein bisschen helfen, wie das richtig macht. Und er hat gesagt, jetzt muss ich gucken, dass es richtig läuft und hat es gesagt, sorgfältig geplant, denn auf die eine Seite, der Erstgeborene an die rechte Seite, der andere an die linke Seite. Und das sagt wieder die Bibel. Gottes Wahl ist so geheimnisvoll. Warum? Keine Antwort auf warum. Dass der alte Jakob plötzlich ganz bewusst die Hände verkreuzt und anders segnet, als die Menschen wollen. Ja, ist da ein Unterschied zwischen rechts und links? Das soll immer wieder gezeigt werden. Es liegt nicht an deinem Wollen, sondern Gottes Geheimnis ist, wie er dann zu den zu seinem Tun steht. Vers 14, aber Israel, das ist der Jakob, streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims des jüngeren Haupt und seine linke auf Manasses Haupt und kreuzte seine Arme, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, dass sie wachsen und viel werden auf Erden. Was ist der Segen überhaupt? Es ist die Gegenwart Gottes zugesprochen. Es ist eine Fürbitte über Menschen gesprochen, dass Gott dort wohnt. Wir haben es jetzt an beiden Segensworten zuerst, wo es erzählt im Vers 4 von dem Segen Gottes. Es ist der allmächtige Gott. Und Sie wissen, dass ich immer gerne auf das hebräische Wort Wert lege. Sie wissen, was das heißt auf Hebräisch, der Allmächtige. El Shaddai. Bei uns klingt das Wort allmächtig immer wie Alleskönner. Im Hebräischen heißt es aber ein bisschen was anderes. Es heißt mächtig, dass Gott aber das heißt, der unbegrenzt in meine Ohnmacht hineinwirkt. Das ist viel besser. Was der Paulus dann so beschreibt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist der Allmächtige, der in meiner Schwachheit zum Siege kommt. Der Gott, der Leute braucht, die nicht mehr weiter können. Und deshalb ist das Starksein vor Gott eine ganz große Not. Wer stark sein will, der erfährt die Kraft nicht. Wer sich ausstreckt, erfährt die Kraft. Der allmächtige Gott, diesen Segen spricht er aus. Der Gott, der beim Abraham das gesagt hat, da kommt es das erste Mal. Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Ich bin der El Shaddai. Wir haben es bei Mose wieder gehabt. Ich bin der allmächtige Gott. Nachdem er seine ganze Not mit seinem Sprachfehler und mit seiner Schwäche und mit seiner Angst ausgesprochen hat, als er versagt hat und alles nicht mehr geklappt hat, ich bin der allmächtige Gott. Und das ist doch für sie ganz wunderbar, dass die alle immer an die Grenze gekommen sind, wo sie gewusst haben, jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Und dann hat Gott gesagt, aber ich bin der Gott, der Genügen schafft. In meinem Leben war das immer die größten Momente und ich möchte immer wieder, dass auch das in der Verkündigung deutlich wird. Das ist das Grundgesetz des Reiches Gottes. Nur wenn ich vor Gott mit leeren Händen dastehe, vielleicht sind Sie heute Abend gekommen, können gar nicht viel mitnehmen und vielleicht sind Sie müde und die Hitze und die Feuchtigkeit, alles belastet Sie. Nehmen Sie das mit, wo ich vor Gott mit diesen leeren Händen stehe, will er als der ewige, allmächtige, so gewaltig mein Leben in die Hand nehmen, dass sich die anderen entsetzen. Wie geht es? Was ist da passiert? Wir, die wir in unserem Guten schaffen, immer wieder meinen, wir müssen die Räder trennen. Nein, das hat Gott nie gemeint. Er wartet immer auf Leute, die sich öffnen für seine unbegrenzte Macht, die sich in unserer Begrenztheit auswirken will. Und sie haben es durch die ganze Bibel durch, bei all den Zeugen des Glaubens. Und deshalb sind unsere Niederlagen, unsere Stunden des Verzagtseins die großen Stunden, wenn wir uns öffnen für Gott. Und das ist der Segensspruch, den er gibt, der allmächtige Gott, der den Abraham, der den Isaak erfüllt hat und der in meinem Leben da war. Und jetzt kommt der Gott, der mich geführt hat, ist der nächste Schritt, der Hirte. Der Hirte. Ich darf diesem Gott jeden Abschnitt meines Lebens überlassen, dass er mich führt. Und der mich erlöst hat, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der mich frei gemacht hat, der mich geschützt hat in den Versuchungen und der mich bei ihm erhalten hat. Jetzt ist das nächste Verse nochmal kurz erklärt, wie der Josef dann merkt und dass der Jakob ja falsch segnet. Er sagt, stopp, du musst die Hände andersrum tun. Vers 18, nicht so mein Vater, dieser ist der Erstgeborene, lege deine rechte Hand auf sein Haupt, aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl, dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein, aber sein jüngerer Bruder wird größer als er werden. Weil genauso beim Esau und beim Jakob. Und es gibt keine Erklärung, der Paulus sagt, kann niemand erklären, es ist Gottes freie Wahl. Ich denke immer wieder, wie viele Menschen wachsen auf mit großen, schweren Behinderungen. Wie viele Menschen haben schwere Lasten? Ich kann mein Lebensschicksal nicht umrechnen. Stehe vor dem ewigen Gott, der das austeilt, nur der seinen Segen gibt und ich darf mich ausstrecken nach diesem Segen. Jeder ist der Gesegnete. Muss man sagen, welchen hat er für mich bereit? Und so setzt er Ephraim vor Manasse. So segnen, da heißt noch vor, wer in Israel jemand segnen will, der sage, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Gebe dir einen Supersegen, mehr als dem anderen. Er bittet dann noch einmal, dass er, ja, das sind noch die zwei Verse, ich kann heute nicht alles auslegen, und dann haben wir im Kapitel 50 die Bestattung von Jakob. Er wird nach Kanaan zurückgebracht, er wird nach der Ägypterweise, wird er als Mumie zuerst zubereitet und wird dann dorthin gebracht. Das ist alles schön beschrieben, wir brauchen uns da nicht lange verweilen. Und wie die dann wieder zurückkommen, es ist ihm ganz wichtig, dass er das Erbe wieder aufnimmt vom gelobten Land Kanaan, dort wieder sein. Auch die Geschichte von Tod Jakobs im vorigen Kapitel 49 von Vers 29 ab. Er ist ja begraben in Hebron. Verstehen Sie, warum das in diesen Tagen, 14 Tage eigentlich vor dem vereinbarten Abzug der israelischen Armee von Hebron, für jeden, der in Israel noch ein bisschen Bibelkenntnis hat, nämlich eine Kernfrage ist, an den Patriarchengräbern, Hebron. Was ist Hebron? Da sind die Gräber Abrahams. Nein, Abrahams auch, doch. Isaac und Jakob. Gut. Jetzt will ich noch was sagen zu diesen Segensworten, die Jakob dann ausspricht über seinen Söhnen, Kapitel 49. Keine Sorge, ich möchte sie nicht auslegen. Sie haben die Auslegung am allerschönsten, wenn Sie in Jerusalem in der Kapelle des Krankenhauses sind und die Chagall-Bilder dort sehen. Da sind ja diese Stämme alle in diesen farbigen Bildern wunderbar dargestellt. Es ist eine Beschreibung der einzelnen Stämme, so wie sich später das ergeben hat, Ruben, der sein Erstgeburtsrecht verloren hat, der fleischliche Mensch, wir sehen den trägen Menschen, der Issachar, der sich lagert, das war symptomatisch, wir sehen dann die Eigenarten der verschiedenen Stämme. Ich will Sie nur auf Vers 8 bis 12 hinweisen. Ich habe mal vor vielen Jahren, ich glaube es 20 Jahre her, wir müssen es mal in der Adventszeit wieder machen, eine Adventspredigt gemacht über diese Adventsverheißung des kommenden Messias. Und da liegt es natürlich herrlich drin. Es ist schon schön, wie nachher dieser sterbende Jakob auf seinem Bett, der Häufle-Elend, sich nochmal aufrichtet und mitten hinein, wo er diese ganze Not sieht, seines Volkes, auch wie die immer wieder den Kampf mit dem Bösen führen müssen, wie die Otter dem Pferd in die Fersen beißt, dass der Reiter zurückfällt. Herr, ich warte auf dein Heil. Wann kommt denn endlich die Stunde, wenn der Messias kommt und wenn Friede sein wird auf der Erde? Aber vorher jetzt von 8 bis 12 diese Messias-Verheißung zum Stamm Juda. Juda, du bist, ich werden deine Brüder preisen. Juda, der Stamm, der dann schon zur Zeit Jesu eigentlich der letzte zurückgebliebene Stamm war. Die Nordstämme waren ja alle im Nordreich, die 10 Stämme waren ja verschütt gegangen durch die Zerstörung von Samaria. 587 vor Christus, das ist eine Riesenzeit gewesen vor der Geburt Jesu. Da war nur noch der Stamm der Juden übrig. Juda, du bist, ich werde deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Das Löwentor in Jerusalem. Löwe ist ein Kennzeichen für den Stamm Juda. Der Heilige Selassie hat ihn ja in Addis Abeba aufrichten lassen. Die haben ja so viele jüdische Dinge, das lässt sich nie mehr erklären beim äthiopischen Volk. Also das Wappentier der Juden, hier der Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt, wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen. Von dem Stamm Juda wird die Davidsverheißung nicht hinfallen, bis dass der Held komme. Da steht im Hebräischen Shiloh. Niemand weiß, was Shiloh heißt. Luther hat gesagt, es heißt Held. Bis der Shiloh kommt. Das ist der Verheißene, der Messias. Es gibt dieses Wort nirgendwo im Hebräischen. Es ist ein einmaliges Wort. Ist es eine Wortprägung, dass er Jakob gesagt hat, bis dieser kommt und ihm werden die Völker anhangen. Da sieht dieser sterbende Jakob schon, dass aus dem Stamm Juda der Retter kommt, der Messias, der Verheißene. Und es ist doch erstaunlich, wie durch die ganze Bibel sich das durchzieht, dass alles im alten Bund schon auf Christus hinweist. Und es ist faszinierend, dass sich das nach 1500 Jahren buchstäblich so erfüllt hat in Bethlehem nach dem Stamm Davids und Gott wieder genau sein Wort pünktlich einlöst. Der Herrscher und werden die Völker ernähren. Das heißt, es wird weltweit sein, während bisher Israel immer auf die Familie von dem Jakob beschränkt blieb. Ist der Blick schon da, wieder wie beim Abraham. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Hat ja Israel nie verstanden, bis heute nie. Israel hat die Aufgabe der Völkerwelt. Mit dem Kommen Jesu ist es wieder deutlich gewesen. Und die Jünger haben sich begriffen, bis Gott den Paulus geholt hat. Der Paulus hat begriffen, jetzt muss eine Völkerwelt. Ohne Paulus weiß ich gar nicht, ob es eine Völkermission gegeben hätte. Und es ist ja immer schlimm, wie die Christen das ganz selten kapieren. Ich möchte Ihnen so danken, dass Sie als Gemeinde das begriffen haben, dass das unlösbar dazugehört zum Christenglauben. Wer das nicht begriffen hat, der hat wahrscheinlich das Evangelium nicht begriffen. Ich kann das Heil nur so nehmen, dass ich es dann mit der Welt teile, mit den Weltvölkern, mit allem, was mir möglich ist. Und da liegt ein ganz großer Segen drauf, weil ich so ungeheuer viel wieder davon profitiere und so viel Freude habe. Und jetzt ist ein Bild da. Der ganze Jakobssegen ist fast anstößig. Die Bibel hat ja eine so natürliche Sprache, ist so herrlich. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden. Ja, das geht doch gar nicht. Der Herrscher kommt doch mit dem Pferd. Und jetzt haben wir wieder den Esel, den wir beim Einzug von Jerusalem haben dann. Er kommt wieder als sanftmütiger Herrscher. Der Militärgeneral kommt auf dem Pferd. Der kommt mit dem Esel. Und Sie wissen doch, wenn Sie auf dem Esel reiten, dann müssen Sie Füße anziehen. Weil der Esel so klein ist, das sieht so lächerlich aus. Auf dem Esel reiten ist kein schmuckes Bild. Ja, das ist kümmerliches Bild. So ist Jesus eingezogen. Sanftmütig, wie es im Lied heißt, macht hoch die Tür. Und er bindet den an den Weinstock. Das ist wieder ein Friedenszeichen. Der Weinstock, der dann bei Jesus so eine Rolle gespielt hat. Und seiner Eselin bei Zacharia vom Einzug auf dem Esel. Und was dann sich erfüllt beim Einzug Jesu in Jerusalem. Er wird sein Kleid in Wein waschen. Ein Wein macht doch dreckig, oder wie? Können Sie im Wein Kleider waschen? Das ist ein ganz herrliches Bild, das Sie nur verstehen können von der erlösenden Kraft Jesu. Vom Abendmahl. Nehmet hin, das ist mein Leib. In einer Bildersprache. Und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkel von Wein. Und seine Zähne weiß wie mich. Wir wissen heute um die große Gefahr vom Alkohol, darum kann man sowas kaum mehr lesen. Aber in der großen Freude, der Heiland, der kommt, der Befreier Messias, der mit dem Wein wäscht und rein macht und vergibt. Im Alten Testament müssen Sie irgendwo anhalten und sagen, ich will es gar nicht mehr ausdeuten. Ich weiß bloß, dass Gott uns etwas sehen lässt, was man noch gar nicht beschreiben kann. So wie als die Bilder bei der Offenbarung kommen. Das steht ganz im ersten Buch der Bibel schon. Eine solche Messias-Verheißung, die das ganze Geschehen, das mit Jesus kommen soll, dann mit hineinnimmt. Ich wollte jetzt nur noch zum Abschluss aus dem Kapitel 50 mit Ihnen noch den Schluss lesen. Es ist ein bisschen viel, was wir heute reingepackt haben, aber ich hoffe doch, dass es auch dann für Sie abgeschlossen hat und Sie dann den ganzen Zusammenhang haben. Kapitel 50, Vers 15. Jetzt war er doch Jakob bestattet. Das ist ja interessant, in Israel werden die alten Sitten noch so gehalten. Bis Beerdigung rum ist, darf man den Streit nicht wieder aufnehmen. Aber dann geht's wieder los. Die alte Blutrache wacht wieder auf und so. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich nach der Beerdigung, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Wortes, des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Die Welt ist gnadenlos, es gibt keine Vergebung in der Welt. Die Welt kennt keine Vergebung, kann es gar nicht geben. Das werden Sie merken. Ich glaube auch nicht mehr, dass man das Jugoslawien oder was beruhigen kann. Das kann nicht. Das wird in 200 Jahren noch kommen. Die haben meinen Vorvater ermordet, jetzt muss ich sie wieder ermorden. Das ist eine Geschichte, die sich von den Tagen Kains an durch die Welt zieht. Und selbst, dass einer sagt, ich will nicht mehr davon reden, aber ich will es immer dran denken, die schlimmen Sachen. Außer die Vergebung Gottes. Und jetzt bitte ich sie immer wieder, die Vergebung Gottes. In dem Augenblick, wo sie es vor Gott gebracht haben, ist es total ausgelöscht. Und da brauchen sie auch nicht mehr dran rumgrübeln. Sie dürfen es nur mal drunter legen, wenn sie es ihnen hilft, aber es ist ganz ausgetan und wird nicht mehr erwähnt. Das ist eine so einmalige Sache, Vergebung. Es gibt nichts Vergleichbares für dieses. Und eigentlich das Schlimme ist, dass Christen heute gar nicht mehr wissen, was Vergebung ist. Das heißt, es ist ganz selbstverständlich, Gott vergibt oder so. Und merken gar nicht die Tiefe. Mein Leben ist wirklich von dieser furchtbaren Last frei geworden. Wir haben doch so viele Dinge, die uns schwer belasten. Und das war für die Brüder gar nicht denkbar, dass Josef, der ja Eine prophetische Gestalt war in vielem schon uns auch etwas darstellt von dem, was Jesus dann einmal sein wird. Diese Vergebung schon so lebt, so überströmend und wunderbar. Und Sie meinen, Sie müssten das kaufen, diese Vergebung. Und Sie müssen den nochmal bereden und beschwatzen und sich demütig zeigen und einen tiefen Knicks machen. Und der Josef weint, weil Sie es nicht verstehen, dass Gott auch viel Größeres in ihnen handelt. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, sieh, wir sind deine Knechte. So blöd, dass man dann noch meint, ich möchte jetzt irgendwas noch tragen oder so. Kann ich doch gar nicht. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ein super Satz. Ich kann mit meinem Leben nicht irgendwo Vergeltung üben. Ich bin vor Gott immer der, der selber vom Erbarmen Gottes lebt. Stehe ich denn an Gottes statt? Und es gibt ihnen dann die Freiheit, jetzt nicht an ihrer alten Geschichte dauernd weiterzubohren und über Menschenrache zu ersinnen und so. Legen Sie es in die Hand Gottes. Gott wird es herrlich machen. Sie brauchen niemand zürnen. Auch ihren Feinden nicht. Auch nicht denen, die ihnen Böses tun. Es ist super, wie sich das durch die Josefs Geschichte zieht. Jetzt kommt das herrlichste Wort, mit dem ich heute schließen will. Ihr gedachtet es, Böse mit mir zu machen. Gar keine Frage. Die Brüder haben eine hundsgemeine Sache abgespielt. Und es kann in ihrem Leben wirklich sein, dass über ihnen alle unheimlichen Gewalten sich austoben. Und sie verzweifelt sind. Das müssen sie wissen, Gott ist stärker. Und wenn sie in der Hand Gottes sind, können die anderen machen, was sie wollen. Es kann ihnen nicht schaden. Das ist so furchtbar, wenn man durch böses Gerede durch muss oder wenn man sich nicht mehr rehabilitieren kann oder wenn man durch Lügen durchgeht und sie können sich nicht verteidigen. Legen Sie es in die Hand Gottes. Und da steht der Josef, ja eigentlich auch nicht groß da, er sagt, ist doch das Einzige, ich kann es in die Hand Gottes legen. Ihr habt alles probiert, kaputt zu machen und Gott hat aus jeder einzelnen Bosheit Segen gemacht. Ob es im Gefängnis war, ob es Frau Potiphar war, das heißt doch, Ihnen geht am Ende am Leben gar nichts ab. Obwohl Sie sagen, mir geht so viel ab. Ich bin beschenkt unter der segnenden Hand Gottes. Und ich weiß nicht, wie man anders sein Leben führen kann. Da steht Josef nochmal so groß da. Ich habe gern das Bild gewählt an dieser Stelle, wenn ich darüber sprach. Wenn der Schachweltmeister mit einem 12-jährigen Buben Schach spielt, dann kann der Bub Schachzüge machen, wie er will. Der Weltmeister sagt, in 4 Zügen bist du matt. Und so ist, wenn der Teufel was will bei den Auserwählten Gottes. Wenn sie in der Hand Jesu sind, dann kann der Teufel machen, was er will. Da können die Dämonen können in Legionen um sie aufmarschieren. Wenn Gott seine Hand hat, müssen alle Anschläge zunichte werden. Sie können doch nur so weit kommen, wie Gott es zulässt. Das ist so herrlich in der Josefs Geschichte. Wie deshalb der Josef gar keine Bitterkeit hat, auch gar nichts rächen muss in seinem Leben. Ich stoße auf viele Christen, die ihr ganzes Leben lang zürnen. Mit ihrer Mutter. Meine Mutter hat mir schon in meiner Kindheit mir nicht erlaubt und so. Ich hätte einen anderen Mann gekriegt, wenn ich hätte richtig da mir umgucken dürfen und so. Oder die war so streng oder die. Das ist alles nie aufgearbeitet. Und sie haben nie gemerkt, dass sie, und wenn sie unter die segnende Hand Gottes treten, kann ablaufen, was will, wie beim Josef. Also faustig muss bei ihnen nicht ablaufen, dass sie ins Gefängnis kommen 10 Jahre und dass sie Sklave werden und so. Ich habe bloß mal ganz exemplarisch für sie dargestellt, dass niemand gegen den Segen Gottes etwas tun kann. Und das ist ja herrlich, wenn wir die Josefschicht kapieren und mitnehmen und wenn sie dann auch merken, ich darf andere Menschen segnen. Ich habe heute gerade ein Krankenbett, habe ich einfach, war so schön, wie die so nebeneinander lagen, die beide Hände gepackt und habe ein Segenswort gesagt und ich habe gemerkt, es hat die Leute ganz arg erfüllt. Das war der aaronitische Segen. Das ist bei uns im Gottesdienst oft so, wie wenn es ein Floskel wäre. Nein, der Herr segne dich und behüte dich. Er gehe jetzt mit dir mit. Und gerade auch in schweren Abschnitten. Und daran hält sich der Herr. Ein Segen ist was Wunderbares. Wenn wir gesegnet sind und ja, da wird im Neuen Testament viel noch gesagt, mit dem wunderbaren Segen, den Jesus erfüllt hat.